Jesus, der Sozialarbeiter. Woran erkennt man einen Sozialarbeiter? Ein bisschen was haben wir ja hier schon live gesehen. Also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, waren es die Birkenstockschuhe. Nur bei den Männern musste man aufpassen, das könnten auch Theologen sein. Aber die Holztücher, die sind irgendwie geblieben, glaube ich. Die haben wir bei euch beiden ja auch gerade gesehen. Das soziale Wesen, sich um andere kümmern, für andere da sein, da könnte man ja sagen, ja klar ist Jesus Sozialarbeiter. Er hat mit Randgruppen gearbeitet, er hat sich um Menschen in Not gekümmert, er hat Menschen begleitet. Und ich habe gedacht, ich gehe mal mit euch der Frage nach, Jesus der Sozialarbeiter in einer Wohngruppe. Wir haben nämlich gerade im Kontext in so einem Begegnungscafé, wo man nachher auch noch mit hingehen kann, Schecks überreicht, und zwar einmal an eine Behindertenarbeit in Bejala, in Palästina, und einmal an eine Wohngruppe von unbegleiteten Flüchtlingen. Wohngruppe habe ich dann überlegt, was heißt das, und habe es mal nachgeschlagen und lese euch mal eine Definition vor. Und ihr könnt schon mal so mitdenken, was hat das mit den Jüngern von Jesus zu tun. Eine Wohngruppe ist ein Ort, an dem Menschen für einen bestimmten Zeitraum oder als Ausnahme für immer zusammenleben, die sich in einer bestimmten, zumeist problematischen Lebenssituation befinden oder aufgrund ihrer Vorgeschichte geschädigt sind oder unter körperlichen, seelischen oder geistigen Gebrechen leiden oder aus biologischen Gründen wie Alter oder Kindheit der Betreuung bedürfen. Stimmt alles für die Jünger, die Jesus sich ausgesucht hat. Problematische Lebenssituation. Besatzermacht. Als Fischer vom täglichen Fang abhängig. Man kann keine großen Sprünge machen. Man ist darauf angewiesen, ob die Fische ins Netz kommen oder nicht. Die Vorgeschichte teilweise sehr schwierig, komme ich gleich noch dazu, wenn ich euch die Jünger vorstelle. Körperliche, seelische oder geistige Gebrechen, naja, das Geistige vielleicht, dass sie nicht so ganz wissen, was sie mit Gott anfangen sollen, wie sie ihn verstehen sollen. Ich lese weiter in der Definition. Betreut wird eine Wohngruppe in der Regel von einem Sozialpädagogen oder anderem Fachpersonal. Eine Wohngruppe im herkömmlichen Sinn soll einen Bewohner auf die Zeit in erster Linie auf eine individuelle Lebensführung außerhalb der Wohngruppe vorbereiten. Also die Jünger sind für eine Zeit mit Jesus zusammen, weil er sie vorbereitet auf die Zeit, wo er dann nicht mehr bei ihnen ist. Gezieltes Realitätstraining und verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind Teil der Maßnahmen. Realitätstraining, ja, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, das war ganz schön real, was die so miteinander erlebt haben. So bietet eine Wohngruppe ihren Bewohnern eine Möglichkeit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und die gemeinsame Bewältigung des Alltags in einem geschützten Rahmen wieder zu erlernen und zu erproben. Die Bewohner sollen ihre Stärken entdecken, ihre Schwächen bearbeiten und im sozialen Miteinander ihre Konfliktfähigkeit trainieren. Soweit mal die Theorie über eine Wohngruppe. Und vielleicht hat es bei euch schon an einer oder anderen Stelle geklingelt, was eine Wohngruppe mit Jesus und den Jüngern zu tun hat. Jesus lebte mit seinen Jüngern mehrere Jahre zusammen. Sie waren rund um die Uhr zusammen. Das ist vielleicht der Unterschied zum Sozialarbeiter, wenn er noch einen Schichtdienst hat und abgewechselt wird von seinen Kollegen, der vielleicht nicht ganz rund um die Uhr für alle zur Verfügung stehen kann. Sie wurden von ihm persönlich eingeladen in diese Gemeinschaft. Er hat sie ausgesucht unter ganz vielen anderen, dass sie mit ihm diese Zeit leben und erleben sollen, mit ihm das Leben teilen, so eine Art Kommune auf Zeit. Eine Kasse, immer gemeinsam unterwegs, alles miteinander teilen, morgens aufstehen, abends ins Bett gehen, alles miteinander erleben als Freunde, die miteinander unterwegs sind. Er bereitet sie vor auf die Zeit, die über ihren Alltag hinausgeht. Deshalb das intensive rund um die Uhr teilen. Sie teilen den Alltag. zum Beispiel sind sie einkaufen, als Jesus die Frau am Brunnen trifft. Also die kaufen ein, damit wieder was zu essen da ist. Sie bereiten Feste vor, die Jesus mit ihnen feiern will. Er schickt sie vor und sagt, wenn ihr in den Ort kommt, da ist dann so ein Esel und dann sagt dem Besitzer, dass ich den jetzt brauche. Oder er sagt, da ist schon was vorbereitet im Obergemach, geht da mal hin, da könnt ihr dann die Feier für uns vorbereiten. Also sie waren in ganz praktische, alltägliche Dinge eingebunden und lernten, dass Gott Dinge schon vorbereitet hat, die sie dann umsetzen konnten. Sie teilten das Essen mit Tausenden von Menschen. Ich weiß nicht, wer von euch auf dem Christiwill war, vielleicht könnt ihr mal eben aufzeigen, ein paar waren mit, oh, ganz viele waren mit, ja super. Das Beeindruckende, was ich mitbekommen habe, war das Picknick im Schlosspark. Wer war denn dabei und würde uns mal eben erzählen, was da los war? Das hätte ich jetzt noch nicht sagen sollen. Jetzt gingen die Hände wieder runter. Wer hat das denn miterlebt und kann mal kurz sagen, was da eigentlich in dem Schlosspark los war? Ja, kommt an. Jetzt kommen wieder die Sozialarbeiter.
Wir hatten ein Picknick mit ca. 15.000 Karten, wo ca. 12.000 davon Christopher waren. Und zwar der Plan, dass so um die 2.000, 2.500 Karlsruher für 8 bis 10 Christopher ein Picknick zur Verfügung stellen, quasi so kleine Häppchen vorbereiten. Und wir als Christopher dann mit den Karlsruher zusammen picknicken.
Das Essen war lecker.
Es sind verschiedene Bilder in der Facebook übergegangen. Es ist eine Masse von 15.000 Menschen in einem Schlossgarten zu picken. War ein Erlebnis, das war faszinierend. Und auch die unterschiedlichsten Menschen, die man getroffen hat, die für uns das Picknick zur Verfügung gestellt haben, das war einfach wunderbar, weil für 8 bis 10 Menschen mal ein Picknick zusammenzustellen. Und man weiß ja nicht, was essen die, sind die allergisch. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Und es ist noch echt viel übrig geblieben. Und die, die am Ende noch was hatten, kannst du noch mit anderen Leuten teilen, wenn du das nächste Mal bist.
Das war ein Bild, das müsst ihr euch im Internet mal angucken. Das ist unglaublich, so viele Picknickdecken und jeder saß irgendwo und bekam etwas zu essen. So kann man sich das vielleicht vorstellen, habe ich gedacht, wie die Jünger das organisiert haben, als sie die 5.000 Leute satt machen sollten mit ein paar Broten und ein paar Fischen, die man hier hat in Karlsruhe wirklich dick eingekauft und aufgetragen. Da war alles da, da musste man nicht 5 Brote und 2 Fische teilen. Aber es war faszinierend zu sehen, wie sowas aussieht, wenn so ein paar tausend Menschen sich zusammensetzen in so einem Park und dann miteinander essen. Auch das haben die Jünger organisiert. Auch das war Teil der Wohngruppe mit Jesus, für andere zu sorgen. Sie waren Ordner. Wenn Menschenmassen sich zu Jesus drängten, dann mussten sie gucken, wie man das organisiert, wie man das hinkriegt. Einer verwaltete die Essenskasse für alle. Er hat sich aber nicht ganz so an die Regeln gehalten und hat einiges davon für sich selber abgezweigt und hat nicht alles in der Kasse gelassen, was da auch hingehörte. Das war nicht so schön. Sie liefen viele Kilometer zu Fuß. Sie hörten Jesus zu, im Alltag, miteinander unterwegs zu sein. On the road, nicht im Klassenzimmer, sondern er hat sie mitgenommen und ihnen immer im Alltag erklärt und gezeigt, was er eigentlich will. Er nahm ganz alltägliche Begebenheiten auf, Jesus, und hat ihnen daran Dinge erklärt. Er hat ihnen auch teilweise ihren Beruf neu erklärt und ihnen geholfen, ihren Beruf besser auszuüben. Welche Geschichte fällt euch da ein? Petrus, der Fischzug des Petrus, wo Jesus sagt, jetzt fahr noch mal raus und wirf die Netze zu der linken Seite aus und dann fängt er ganz viele Fische, obwohl das eigentlich für einen Fischer gar nicht so selbstverständlich war. Ihr Leben bekam durch diese Lebenswohngemeinschaft, Wohngruppe, durch Jesus, den Sozialarbeiter, der sich um jeden Einzelnen gekümmert hat, aber auch um die Gruppe als Ganzes, ein ganz neues Leben. Was für Menschen waren die Jünger? Was für eine schwierige Gruppe war das eigentlich, wenn man sich das jetzt überlegt? Als ich mit der Gruppe sprach, die hier in Marburg mit unbegleiteten Flüchtlingen arbeitet, wurde klar, dass da Jugendliche aus ganz verschiedenen Ländern sind, die jetzt zusammengewürfelt wurden, Flüchtlingskinder, die teilweise ihre Eltern verloren haben, teilweise mittlerweile wissen, wo die Eltern liegen, die aber gar nicht miteinander kommunizieren konnten, weil sie gar keine gemeinsame Sprache hatten. auch nicht mit den Sozialarbeitern kommunizieren konnten, weil sie mit denen auch keine gemeinsame Sprache hatten. Also das war eine ganz spannende Geschichte. Am Anfang mittlerweile haben die schon sehr gut Deutsch gelernt. Was für Menschen waren diese Jünger, Jesu? Ich weiß nicht, ob du so bewandert bist, dass du jetzt auf Anhieb alle 12 Jünger benennen könntest. Würden dir alle 12 Namen einfallen? Nee, ich komme auch nicht mit dem Mikro, keine Angst. Ich nenne sie euch einfach. Allen Bereich ist viel Potenzial, wenig Status. Also es war nicht die Crème de la Crème der Gesellschaft, sondern es waren einfache Menschen, in denen Jesus ganz viel Potenzial sah, das er in ihnen entwickeln wollte. Viel Eifer, aber nicht unbedingt viel Glaube, viel Verständnis von Jesus, von dem, was er wollte, vom Alten Testament, sodass Jesus wieder eingeführt hat. Was es ein bisschen schwierig machte in der Gruppe war, dass dreimal Brüder unter diesen 12 waren. Also sie waren schon miteinander verwandt, vielleicht sogar viermal, das ist nicht ganz klar. Dann drei waren beruflich miteinander unterwegs, die haben sozusagen eine Firma gemeinsam gehabt, was es ja auch nicht leicht macht, wo 3 von 12 auch schon beruflich als Kollegen vorher gearbeitet haben. 3 waren aus demselben Ort, 2 aus Galiläa, aus einer ganz anderen Gegend, also eine bunt zusammengewürfelte Truppe, mit der Jesus hier arbeiten will. Der erste, Simon Petrus, stammt aus Bethsaida, war Bruder von Andreas und von Beruf Fischer, war Partner mit Johannes und Jakobus, die auch im Team waren. Und wenn man ihn kennt, weiß man, was man von ihm liest. Er war aufbrausend, stark, selbstsicher, manchmal auch zu selbstsicher. Er war bei der Verklärung von Jesus anwesend und auch im Garten Gethsemane, als Jesus geweint hat und gekämpft hat, ob er diesen Weg ans Kreuz wirklich schafft, ob er das wirklich auf sich nehmen kann oder ob er im letzten Moment noch einen Rückzieher machen muss. Dieser Simon Petrus verleugnete Jesus nach all dem, was Jesus in ihn investiert hat, 6-mal. Andreas, Bruder von Simon Petrus, stammt auch aus Bethsaida, klar, ist auch Fischer. Und der brachte eigentlich erst den Simon überhaupt zu Jesus hin und hat gesagt, komm mit, du musst diesen Menschen Jesus kennenlernen. Bei dem können wir was lernen. Der dritte, Jakobus, Sohn des Zebedäus und Bruder von Johannes. Jesus nannte ihn Donnersohn. Jetzt kannst du mal überlegen, was man sich darunter vorstellt. Hatte der so ein lautes Organ und hat so noch gesprochen? Oder war er auch jemand, der auf den Tisch gehauen hat? Oder was heißt Donnersohn? Also wenn alle so rumdonnern, vielleicht kennt ihr solche Leute, die so rumpoltern und rumdonnern, wenn sie auftreten. Und man merkt so, oh ja, da ist einige Power dahinter. Johannes war der jüngere Bruder von Jakobus, auch Fischer, Partner von Petrus und Jakobus. Der sorgte später für die Mutter von Jesus, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Philippus, auch aus Bethsaida, er berichtete Nathanael bei Jesus. Und Nathanael, auch einer der Jünger, kam aus Kana in Galiläa. Den sah Jesus unter einem Feigenbaum sitzen. Thomas, vermutlich aus Galiläa, das ist der, der später an der Auferstehung zweifelt und dem Jesus dann die Hände hinstreckt und sagt, leg deine Hände in meinen Wundmal. Thaddäus, Bruder des Jakobus, vielleicht ein Zelot. Zeloten, das waren die Guerillakämpfer, die durch Kleidung, Nadelstichattacken gegen die Römer vorgingen. Also fast sowas wie Attentäter. Ich habe das jetzt nochmal überlegt, kann man das überhaupt sagen in unserer heutigen Zeit, dass Jesus auch so jemanden in seine Wohngruppe eingeladen hat. Ja, das muss man fast so sagen. Wir wissen jetzt nicht, ob er selber sowas verübt hat, aber er war zumindest dieser Gruppe der Aufständigen zugehörig. Jakobus, Sohn des Alpheus, der war als der Jüngere oder der Kleinere bekannt. Simon der Zelot, auch ein Sympathisant der Zeloten oder auch Mitglied. Und Judas Iskariot, Schatzmeister mit Eigeninteresse, mit langen Fingern in der gemeinsamen Kasse. Was für eine Wohnung. Ich weiß nicht, ob du freiwillig da einziehen würdest. Vielleicht kannst du kurz mal mit deinem Nachbar drüber reden, wer von den Jüngern würde dir etwas Sorge bereiten, wenn du da einziehen müsstest? Oder mit wem würdest du gerne mal abends nach Bektanien arbeiten, wenn man die 5000 Leute gespeist hat und wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat? Mit wem würdest du da gerne noch ein Bier trinken gehen oder spazieren gehen oder zusammen abhängen am Lagerfeuer? Ganz kurz mal eben, ihr müsst jetzt nicht die Namen euch erinnern, aber ich habe ja so ein bisschen was über die Leute gesagt, vielleicht fällt euch dazu was ein. Vielleicht denkst du jetzt, naja, so ganz anders als mein Hauskreis ist es auch nicht. Vielleicht aber doch, vielleicht habt ihr nur die Lieben und die Angepassten im Hauskreis, vielleicht seid ihr so gestrickt, dass ihr nur die anlockt. Vielleicht sind euch manche Menschen auch so fremd, dass ihr denkt, die würde ich nie in meinen Hauskreis lassen. Bei Jesus war es eine ganz gemischte Versammlung von Menschen. Sehr, sehr unterschiedlich. Es gab noch viel mehr Jünger als diese 12, die habe ich euch jetzt mal vorgestellt, weil immer auch andere Menschen mit Jesus unterwegs waren. Auch Frauen waren immer mit ihm unterwegs. Aber diese 12 sind später die Apostel und von da bis auf Judas, der dann ausgetauscht wurde, weil er eben Jesus verraten hat. Aber es war eine Truppe, wo Jesus ganz schön viel zu tun hatte, quasi rund um die Uhr sich um sie gekümmert hat. Und was waren denn seine Ziele? Zum Ersten, er hat sie alle so angenommen, wie sie waren und ihre Unterschiedlichkeit akzeptiert. Und er hat in jedem, das kann man so sagen, das Potenzial gesehen, was in ihm steht. Und er hat weit über die Situation, die im Moment vorhanden ist, hinausgesehen in das, was Gott mit diesen Menschen vorhat, wenn sie denn lernen, reifen, heil werden, mehr verstehen, lernen, Dinge umzusetzen. Was kann aus diesem Leben noch werden? Und ich glaube, das ist der Blick eines Sozialarbeiters auf Menschen, dass er sich Menschen anschaut und sagt, was steckt eigentlich in diesen Menschen für ein Potenzial drin? Wie können wir ihm helfen, das zu entwickeln? Was können wir tun, ihn zu entlasten, ihn aber auch zu stärken, ihm nicht die Verantwortung abzunehmen, sondern ihm zu helfen, die Verantwortung selbst zu tragen? Jesus wollte den Menschen, den Jüngern, den Blick öffnen für das Reich Gottes. Er sagte ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft. Gott kommt uns noch einmal ganz nah. Und zwar in Jesus selbst kam er den Jüngern ganz nah. Er lehrte sie. Er erzählte ihnen Geschichten, die mitten aus dem Leben gegriffen waren, aus dem Alltag. Sie liefen über die Felder und er sagt, schaut euch diese Felder an, die sind weiß zur Ernte. Irgendwann jetzt bald werden wir sehen, dass wir gar nicht genug Erntehelfer haben. Da ist so viel Ernte da, aber wir haben nicht genug Erntehelfer. Betet. Er nimmt das als Gleichnis, was er im Alltag sieht und lädt sie ein, mehr zu sehen, als sie vor Augen haben. Den Blick zu erweitern auf das, was geistlich gesehen noch dahinter steht. Was Gott mit dieser Welt vorhat. Er zeigt ihnen die Übereinstimmung mit den Schriften, die sie schon kennen, mit dem Alten Testament, mit der Tora, mit dem, was Gott schon geoffenbart hat. Er zeigt ihnen, was sich alles erfüllen muss, weil es schon vorhergesagt ist. Er will die Beziehung zum Vater im Himmel stärken. Und das legt er ihnen vor, indem er selber ständig mit dem Vater im Himmel in Kontakt ist, im Gespräch ist. Er zieht sich zurück zum Leben. Er betet mit ihnen gemeinsam. Er lebt ihnen das rund um die Uhr vor, wie er sich auf den Vater im Himmel verlässt. Wie er ihn anruft, wenn es darum geht, Menschen zu heilen. Wie er ihn einbezieht in Situationen, die brenzlig sind. Wie er sich festhält bei Gott. Er sagt ihnen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er zeigt ihnen, wie der Vater ist. Jesus lehrt sie, aber er lässt sie auch selber Erfahrungen machen. Wir wissen, dass er die Jünger, nicht nur die 12, sondern auch 72 oder auch noch mehr ausgesandt hat, selber das umzusetzen, was sie gelernt haben. Also ein Praxiseinsatz, könnte man sagen. Das, was man theoretisch geübt hat, wird jetzt mal in die Praxis umgesetzt. Und manche Dinge funktionieren gut, und andere Dinge funktionieren. Nicht, da kommen die Jünger zurück und sagen, Jesus, also irgendwie das mit der Dämonenaustreibung, das haben wir nicht hingekriegt. Das ging einfach nicht. Und dann sagt ihnen Jesus, ja, das liegt daran, dass ihr noch nicht genug Glauben habt. Und dann geht es eine Runde weiter und er schmeißt sie deswegen nicht raus aus seiner Wohngruppe, sondern er führt sie einen Schritt weiter. Er nimmt sie hinein in noch mehr und andere Erfahrungen. Er lässt sie selber ausprobieren. Er lässt sie das tun, was er ihnen erklärt hat. Er ertrug sie und er liebte sie. Er konnte mit ihnen gut umgehen. Sie stritten zum Beispiel untereinander, wer denn jetzt der Wichtigste oder auch der Größte ist. Und Jesus musste diesen Streit sicherlich auch schlichten. Zwei von ihnen ließen ihre Mutter vorsprechen und fragen, wer denn jetzt zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen darf, wenn er dann im Paradies ankommt. Konkurrenz, Neid, all das, was wir auch im Leben kennen und erleben. Wer ist denn näher dran an der Quelle, an der Macht, an dem, der das Sagen hat? Wer wird mehr gehört? Wer ist wichtiger unter uns? Wer ist beliebter? Bei wem flutschen die Dinge? Und kann es sein, dass der vielleicht besser ist als ich oder besser angesehen ist als ich? In einer Gruppe von Menschen fangen wir schnell an, uns zu vergleichen. Manchmal denken wir, wir können das alles besser. Das passiert oft. Manchmal denken wir aber auch, die anderen können immer alles besser. Und ich bin der, der gar nichts kann. Je nachdem, wie du geprägt bist. Und so waren auch die Jünger sehr unterschiedlich, die Jesus berufen hat. Aber er wusste, dass das, was Gott mit ihm vorhat, auch geschehen wird. Die Jünger waren manchmal genervt, wenn sehr viele Menschen zu Jesus wollten. Sie schickten die Kinder weg, als sie zu Jesus kommen wollten. Jesus holt sie dann wieder, stellt sie in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht helft wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes gar nicht verstehen. Sie verstanden oft nicht, was er ihnen sagte. Man musste ihnen Nachhilfe geben. Er musste sich mit ihnen hinsetzen und es nochmal erklären und nochmal ein anderes Bild finden, um ihnen zu sagen, was er ihnen erklären wollte. Immer sah er das Potenzial. Und immer hat er sie geliebt und so angenommen, wie sie waren. Er hat sie sogar so sehr geliebt, dass er den Weg mit ihnen gegangen ist, bis hin zu dem letzten Abendmahl, was er mit ihnen gefeiert hat. Wo sie alle am Tisch saßen und wo sogar der dabei war, der in seinem Herzen schon beschlossen hatte, Jesus zu verkaufen und für ein paar Silberbroschen auszuliefern an die Feinde Jesu. Und auch den lässt Jesus in seiner Wohnung und schmeißt sie nicht hinaus, sondern der geht selbst, weil er in seinem Herzen erkennt, dass das, was er macht, nicht in Ordnung ist. Das Abendmahl als ein Zeichen für diese Hausgemeinschaft, Wohngruppe, Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, bis er dann den Weg ans Kreuz gegangen ist. Und er nimmt dieses Bild und sagt, genauso eng, genauso persönlich, genauso real, wie wir jetzt hier als Jünger mit mir das Abendmahl feiern, genauso wollt ihr es auch machen in Zukunft. Wir werden heute Abend hier auch das Abendmahl miteinander feiern. Und die spannende Frage ist, bist du Teil der Wohngruppe von Jesus? Darf Jesus dein Sozialarbeiter sein? Darf Jesus das Potenzial, das in dir steckt, entdecken und entwickeln? Bist du bereit, weitere Schritte zu gehen mit Jesus? Dich von ihm herausfordern zu lassen? Ihn und den Vater im Himmel ganz neu zu erkennen? Das Leben nicht nur vordergründig zu verstehen, sondern dahinter zu schauen, Gottes Dimension mitzudenken, mitzuerkennen, den Durchblick zu haben auf das, was Gott noch mit deinem Leben vorhat. Denn das, so wie du jetzt bist und so wie du jetzt lebst, das ist nicht das Ende deiner Geschichte. Wenn es eine super Situation ist, in der du gerade bist, dann ist es auch nicht das Ende. Und wenn es eine schwierige Situation ist, in der du gerade lebst, dann ist es auch nicht das Ende. Sondern Gott wird mit dir zu seinem Ziel kommen, wenn du Jesus an dir arbeiten lässt. Wenn du in diese Gemeinschaft mit Jesus einsteigst und sagst, ja Jesus, ich will Teil deiner Wohngruppe sein. Du sollst an mir arbeiten können. Fördere mich, fordere mich, präge mich. Nimm mich hinein in das, was du tun willst. Lass mich ausprobieren, was du mir an Gaben gegeben hast. Ich will mit dir unterwegs sein. Und ich will mit dir dieses Abendmahl haben, ganz bewusst, weil du dich mit mir an einem Tisch sitzt und mir zusprichst, dass du mich liebst und dass du alles für mich getan hast am Kreuz. So lade ich euch ein heute Abend zum Abendmahl. Wir werden noch gleich einige Worte dazu hören, aber von der Predigt her passt das so gut, zu sagen, das Abendmahl ist der Ausdruck dieser Lebensgemeinschaft, dieser Kommune, dieser Gemeinschaft mit Jesus, dass wir sagen, ja, wir feiern gemeinsam mit Jesus dieses Abendmahl. Das tun wir, bis er wiederkommt. So hat er gesagt, sollen wir es tun, und so tun wir es auch. Amen.